Des dames nanières et les frères, en ihrem Buch se passait très présent Souvenir d'Echternach, erinnert sich Maria C. Haller, Mädchen von einem Professor hier am College, und die Echternacher Festspieler von 1935. Pour moi, c'était la grande révélation. Malgré mes 12 ans à peine sonnés, mes parents m'avaient pas hésité à me faire voir le grand opéra, et Faust et Iphigénie, moi dont l'expérience de la scène se limitait aux représentations des enfants de Marie et du Jünglingsverein. Trop jeune pour comprendre, j'étais pourtant ébloui, enivré. Je buvais les vers sublimes et ne manquais pas de tomber éperdument amoureuse de l'un des acteurs du plus grand, du plus beau. Was sie demnach so beeindruckt hat, versuchte ich an diesem Vortrag zu rekonstruieren und am Kontext von der Zeit verständlich zu machen. Dafür stellen ich für dich ganz kurz Theatertrupp die Komödie vor, die das Festival initiiert hat, und gehen auf die Verhandlungen mit der Gemeinde Echternach an. Du nur gucken wir auf das Programm und den grossen Success von den demnächen Echternacher Festspielern, für einen letzten Schrank zu weisen, wie auf für wert die Echternacher Festspieler sich nicht dauerhaft etablieren konnten. Als Quelle stehen wir zur Verfügung, Zeitungsartikeln, Korrespondenzen zwischen den Hauptprotagonisten, die Firmenpolizeiakten aus dem Nationalarchiv, die Exilfangen an Vierabendsten für die Ausstellung Exilland Luxemburg am CNL, ein kurzer Film von mir wie Friedrich über die Festspieler, den die CNA gentilerweise zur Verfügung gestaltet, Protokollbuch vom Echternacher Verschönerungsverein an den Nachlass von Paul Walter Jakob an der Hamburger Universitätsbibliothek. Die Komödie, also professionelle Theaterensemble von deutschen und österreichischen Schauspielern, die meist von Juden, die an 30er Jahren von Nazi-Deutschland geflüchtet waren, wo sie wenigstens ihrer Religion nicht mit Geduld an schwere Repressalien ausgesetzt waren. Zu Lützburg schon zu versicht, sich mit einer Theatertruppe eine neue Existenz aufzubauen. Ein von ihnen war zum Beispiel der Jacques Arndt. Sein Verbrechen war es, nicht genug Begeisterung gewesen zu haben, wie Nazi-Unhänger eine Wallenstein-Opferung zu einer Pro-Hitler-Manifestation umfunktionieren wollten. Puh, mich spät, gauf hier von SA-Männern zusammengeschlagen und aus dem Theater verschaut. Dank der Hölle von Passören kam hier nie Träger auf Wasser billig, wo hier in der Sauer noch gegangen ist und auf die Lützburger Seite geschwommen ist. Mich spät ging es weiter nach Frankreich, Uruguay und Argentinien. Da so viele Schauspieler gerade Lützburg als Exilland ausgewählt haben, hängt damit zusammen, dass die Regierung 1935 nach relativ viel Juden an das Land rangelos hat und dass zu Lützburg Deutsch eng von der Kommunikationssprache war. Außerdem hat Lützburg kein professionelles Theaterensemble und auf dem Dorftheater gibt es hauptsächlich Gastspieler. Die zwei wichtigsten Personage bei der Komödie waren der Walter Eberhard, Intendant von der Truppe, und der Paul Walter Jakob, Oberregisseur und Dramaturg. Der Walter Eberhard, den eigentlich Walter Dagobert Ries geheißt hat, und der seine Karriere unter anderem zu Cuxhaven, zu Hamburg und zu Bremen beim neuen Operettentheater angefangen hat, hat echt Kontakte zu Lützburg geknüpft, wie ihn am Sommer 1934 vom Kurdirektor Alphonse Berwer verpflichtet gauf, für das Staatsbad Mondorf mit Freilichttheater und Opernopferungen mehr attraktiv zu machen, wie den modernen Kurbetrieb entsprechen gauf. So gaufen in der Regie von Walter Eberhard auf der Terrasse von der Orangerie Dobrin Tosca, Carmen, Rigoletto an die Hochzeit des Figaro abgefeuert. Als zweiter Mann hat hier der Paul Walter Jakob verpflichtet, die Bühnenerfahrung zu Berlin, Koblenz, Lübeck, Wuppertal und Essen gesammelt hat, aber weil hier jut vorher sein Beruf 1933 hat müssen abgehen. Nach Exilstationen zu Amsterdam und zu Paris kam hier 1934 mit seiner Frau Edith Röder auf Lützburg. Sie hatte Kontakte zu Radio Lützburg, unter anderem zum Henri Penzis, den das Radiosorchester dirigiert hat. Zusammen haben sie Hörspieler produziert, die sie Operette Radiophonik genannt haben, und Edith Röder gauf engagiert, für als Sängerin bei Radiosendungen mitzumachen. Zusammen haben den Walter Eberhard und den Paul Walter Jakob Komödie gegründet. Am Programmheft schreibt der Walter Eberhard, Mit Vertrauen gehen wir trotz der scheinbaren Ungunst der Zeit ans Werk. Durch unsere Arbeit die Berufung des Theaters zu erfüllen, seine Unentbehrlichkeit und Notwendigkeit Tag für Tag zu erweisen. Durch ernste Anregung und heitere Zerstreuung will die Bühne den Menschen innerlich stärken, ihn über die Not des Tages hinwegtragen, ihn die Sorge des Augenblicks vergessen lassen. Das ist die Absicht, die unser Vorhaben rechtfertigt. Den 7. Oktober 1934 ging es los mit dem Stück Straßenmusik, eine heitere Komödie von Paul Schurek mit Musik von Will Meisel, der zu Wasserbillig am Saal Reinhardt abgeführt wurde. Bei der Kritik kam es gut an. Trotz einem soliden Misstrauen gegen die Wanderbühnen, gab dem neuen Ensemble Professionalität und artistisch Können bescheinigt. Die Aufführung war ein voller Erfolg, schreibt die Kritiker von der Obermosel-Zeitung. Man sah ernste Künstler am Werk, die mit großer Hingabe ihre Rollen verkörperten. Auch die Leistungen von den Schauspielerinnen gaufe gewürdigt. Die Haushälterin Witt spielte Helene Konchewska mit echten Herzenstönen. Die leichtlebige Nachbarswitwe Katrin wurde von Ilse Winter mit viel Charme und Natürlichkeit dargeboten. Am Lützebuer Wort vergleichten Alfons Arendt Helene Konchewska sogar mit der Freibiller von der Käthe Kollwitz. Helene Konchewska, die Liebende und Leidende, ergreifend wie die Frauen der Käthe Kollwitz, erlebte ihre Rolle mit allen Fasern ihrer Seele. Zu einem von den größten Succesen von der Komödie gab dem Schillersing Maria Stuart am Volkshaus. Das Stück, das an den 175. Geburtstag vom Autor erinnern sollte und auch für die Schule gespielt wurde, wird Kritiker begeistert. So als ein anonymer Kritiker vom Lützebuer Wort, mit großer Wahrscheinlichkeit Pierre Grégoire, fasziniert von der Leistung von der Elisabeth Eschbaum. Wenn ich versuche, in etlichen Ausdrücken Elisabeth Eschbaums Gestaltung zu spiegeln, kann ich das im einfachen Worte immer noch am besten: sie war schön. Das ist nun nicht so ausdrücklich auf das Physische bezogen, sondern das heißt, sie war ganz Königin, ganz Maria Stuart, erhaben, adelig, hochmütig. Und das heißt dann auch, sie war ganz Weib, ganz Dulderin und Liebende, ganz weich und zart. Weiteren Erfolg war dem Henrik Ibsen sein Volksfeind. Er löfte Kritiker vom Escher Tageblatt, besonders Lola Rösner, der dann der Rolle von der Frau Stockmann weniger um persönliche Geltung als um das harmonische Gelingen des Ganzen gegangen wird. Insgesamt 85 Vierstellungen an alle größeren Ortschaften vom Land hört Komödie an der Saison 34-35 abzuweisen. Eine gewaltige Leistung, wenn ihr wisst, dass zu dickere Schwolz oder Diddling nicht auf professionelle Bühnen zurückgreifen konnten und nicht viel erheblicher Kreativität gebraucht wird, für so ein Programm zu realisieren. Dass man nicht wählt, dass ich im Stück Schwestern, das der 17. März 1935 am Staater Theater uraufgeführt gauf, sogar ein Lützburger Autor vertraut war, als beim Publikum apert gut gekommen. Es verdient besonders anerkannt zu werden, dass die Komödie es unternommen hat, deutschsprachige Werke luxemburgischer Autoren auf die Bühne zu bringen, schreibt ein anonymer Kritiker vom Wort. Mit Welters Schwestern hat sie ausgezeichnet begonnen. Hoffen wir, dass andere Werke folgen werden. Für die Großvakanz zu überbrücken, als eine Schauspieler die Gelegenheit zu gehen, ein paar Sü zu verdingen, wurde Walter Eberhard Didi von Freilichtfestspieler, die damals ganz an der Mut waren, abgegriffen. Dass er schwer ab erster nachfällt, kennt nicht von ungefähr. Schließlich hatte er doch schon 1912 beim Pavillon am Park eine Freilichtopfeierung vom Emil Verhaeren sich im Cloître ging. An 1934 war auf derselben Platz dem Rossini sein Barbier von Sevilla abgeführt gehen. Dabei sind die Julian und August traditionellerweise den Höhepunkt der Touristensaison. An den kann man ausländische Spektateure gerechnet gehen. Denn Evi Friedrich verweist auch auf Verpflichtung, die die Lützebäuer hätten, den Emigranten zu helfen. Diesmal geht der Plan von Emigrantenkreisen aus. Von Menschen, die durch die Umstände gezwungen wurden, ihr Land zu verlassen und nun sich mit dem Leben schlagen zu müssen. Wir haben es als unsere Pflicht zu betrachten, diesen Emigranten zu helfen. Zumal kein Luxemburger Unternehmer dadurch geschädigt wird. Im Gegenteil, noch viele Luxemburger dadurch Arbeit bekommen. Und der Geist, der von den meisten angekündeten Werken ausgeht, ist Geist, den wir anerkennen müssen, weil er aus dem Deutschland weht, das wir lieben, auch heute noch. Schon am Januar 1935 schreibt Walter Eberhard und den Irstenacher Verschönerungsverein ein Friedenssubsid von 20.000 Franken. Der Antrag wird nicht angenommen, das Risiko ist zu groß, heißt am Protokollbuch vom Verein. Gesteuert tun sie sich auch darum, dass nemmen Deutschstücker gespielt geben an eventuell nemmen eng Oper. Ganz refusieren wollten sie den Mond aber nicht. An uns ist bereit erklärt, bei einzelnen Aufführungen, speziell Freilichtaufführungen von geistlichen Spielen oder Opern mitzuhelfen. Zum Beispiel durch Instandsetzen des Platzes, Beschaffung von Sitzgelegenheiten oder eventuell eine finanzielle Garantie zu übernehmen, natürlich nur für bestimmte Fälle. Den 10. März 1935 konzertiert sich der Walter Eberhard mit Paul Walter Jakob Afred, was wir Stecker hirn für Irster nach Vierschlor gäf, a wehe Konzept von Theater dem Ganze zu gewir. Der Paul Walter Jakob berieft sich ob sein Lehrmeister Max Reinhardt, a schläte Jedermann vom Hugo von Hofmannsthal für, Griselinde vom Nikolaus Welter, die Fidelio von Beethoven an den Tannhäuser von Richard Wagner. Denn alle vier Werke könnten in Stimmung und Inszenierung eine Einheit bilden, die dem Geist und Charakter des Ortes ideal entsprechen würde. Denn alle vier Werke sind von einer tiefen Religiosität getragen. Sie würden in ihrer Gesinnung gerade dem im Luxemburger Lande und speziell in Echternach Erholung und Erbauung suchendem Publikum entsprechen. Daneben tragen alle vier Werke durchaus großen repräsentativen Charakter. Sie ließen sich in einer groß angelegten, stilisierten Form spielen, die die Herrlichkeit des Ortes ins rechte Licht rücken würde und die es uns Künstlern erlauben würde, einen typischen Echternacher Festspielstil zu schaffen. Es geht aber auch zu bedenken, dass Irstenacher Festspieler nicht so einfach aus dem Ärmel zu rieseln sind. Dass sie, sollten sie wirklich Masse von Touristen, a Kunstbegeisterten und sehen, eine seriös künstlerische Reflexion voraussetzen. Hauptsache und Vorbedingung bei alledem ist jedoch, dass wir in einer wirklich intensivsten künstlerischen Vorbereitungsarbeit den neuen und eigenen Stil für das gesamte Unternehmen der Echternacher Festspiele finden, die diesen Begriff dann zu einer Bedeutung bringen können, die dem Salzburgs nicht nachzustehen bräuchte. Je höher die künstlerische Wertigkeit solcher Festspielveranstaltungen, umso stärker die Auswirkung auf Touristik und Volkswirtschaft. Zuerst danach selber gauf den ambitiösen Projekt an der Zwischenzeit schon ein bisschen mehr positiv abgeholt. Sowohl der Bürgermeister Matthias Schaffner, wie der Direktor vom College Nikolaus Götzinger und der Präsident vom Verschönerungsverein, der Josef Haller, waren vom Projekt überzeugt und haben sich angesagt, für das er den Reussit gab. Unterstützung konnten sie vom Otto Decker, Member vom Gemengerat, und der Professorin Limpach agüret. Den 13. März 1935 kommt Dovenst am Café Haller zu einer Entrevue zwischen Eberherder Jakob engerseits und dem Chef Roth andererseits. Mit dabei waren auch der Nikolaus Welter, der College-Direktor Nikola Götzinger, den Dirigent vom Gesangverein Matthias Bisenius und als Vertreter vom Verschönerungsverein Teren Haller Alimbach. Walter Eberhard lehnte wie vier, aus dem er vier geht, dass am Budget ungefähr 50.000 Franken fehlen. Was für den Verschönerungsverein ein viel zu großes Risiko ist. Am Protokollbuch lesen wir, wer übernimmt das Risiko für diesen eventuellen Fehlbetrag? Der Verschönerungsverein kann nicht in Frage kommen. Es fehlen dem Vorstand die Mittel und die Befugnisse zu einer solchen Operation. Auch der Chef Roth lädt eine Garantie de Bonfin auf. Ob logistischem Plan, aber wird gemeng bereit zu helfen. Für die zu erbauende Bühne werden Material und Arbeiter zur Verfügung gestellt. Desgleichen übernimmt die Stadtverwaltung für die Abendaufführungen die elektrische Installation, Lampen und Scheinwerfer und die Lieferung des Lichtstroms. Mehr könnt gemeng beim besten Willen nicht überholen. Für all anderen eventuellen Defizit müsst Komödie sich und Regierung wenden. Den Nikolaus Welter und den Matthias Schaffner versprechen, dem Walter Eberhard dabei ein Händen umzupacken. Unanimität besteht beim Vierschlag, Festspieler mam Jedermann vom Hugo von Hofmannsthal zu eröffnen. Allgemeine Wunsch also doch, dass dem Nikolaus Welter sein Griselinde an dem Programm abgeholget. Ne Bisenius lässt durchblicken, dass der Gesang eventuell berät, für gratis zu singen, natürlich unter der Bedingung, dass die Chöre keine übermäßigen Anforderungen an die Kräfte des Vereins stellen. Fazit von der Reunion, da das Zustandekommen des Unternehmens letzten Endes von der Stellungnahme der Regierung abhängt, wird beschlossen, die nötigen Demarchen sofort zu unternehmen. Auf dem Ganzen ein institutioneller Kader zu gehen, geht auf Anfang Juni ein Ehrekomitee und hat den Viersitz vom Deputé Maire Matthias Schaffner gebildet. Den 30. Juni ist es dann soweit. Mam Jedermann, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes vom Hugo von Hofmannsthal, fängt Dirsternacher Festspieler an. Weiter stehen im Programm De Faust und die Iphigenie auf Tauris vom Goethe und Griselinde vom Nick Welter. Als Opere sie vier gesehen, die Hochzeit des Figaro von Mozart, La Traviata von Verdi und das Nachtlager von Granada von Konradin Kreuzer. Aufgeräumt geht das ganz mit einem Bach-Händel-Konzert zum 250. Geburtstag von den zwei Musikern. Sollte Tränen, gehe am großen Saal vom Vereinshaus gespielt. Am Zentrum vom Jedermann steht stellvertretend für uns alle gut, ein reicher Mann, den auf einem opulenten Fest ganz unerwartet vom Tod abgefordert wird, sich auf der letzte Weh zu machen. Er wird sich bewusst, dass er in seinem Leben vieles falsch gemacht wird, auf er sich sein Freund zu überreden, hier beim Gang, ob das Lächt riecht, nicht Läng zu losen. Aber sie winken alle gut auf. Einzig an der Läng, ein fragil Aalfrau, die gut Wirker verkörpert, wie berät, aber sie ist zu schwer, auf ihre Schwester, die für die Glaube steht, den Jedermann zu begleiten. Hier gelingt es, dem Jedermann klar zu machen, dass ein Herrgott, als er unendlicher lebt, verzeihen kann. Mit der Hülle von einem Mönch findet Jedermann dann nur Joren zurück zum Glauben und kann gerettet gehen. Den Teufel aber, der fest davon überzeugt war, mit Jedermann seiner Seele an Tell zu führen, geht eitel aus. Mit Jedermann knüpft den Hofmannsthal und die mittelalterlichen Mysteriespieler an. Hier inspiriert sich in dem englischen Theaterstück Everyman, a Morality Play aus dem frühen 16. Jahrhundert, und der Komödie vom sterbend reichen Menschen von Hans Sachs an einem mittelalterlichen Minnesang. Aus dem Mysteriespieler überhält hier noch Technik, dass nicht einzelne Charakteren auftreten, mehr Personifikationen, wie der Sensemann für den Tod oder der Mammon für das Geld. Es geht ihm darum, eine Allegorie von einem christlichen Weltbild auf Bühne zu bringen, wo jedverein, jedermann, sich verantworten muss. Wie man so einem Stück Festspieler aufhängen lässt, hat Lad heisch gelöscht. Ein Blick auf Bühne mischt direkt klar, dass sich die Ersternacher aus Salzburg orientiert tun, wo der Jedermann seit 1920 all Jahr der große Platz vom Dom abgefeiert wird. Sie greifen auf dieselben Dekor zurück, an der Musik von Einar Nilsson, wie sie Max Reinhardt für Salzburg vorgesehen hat. Tabtroll, die vom reichen Mann, geht von Walter Sofka gespielt. Troll von der Bullschaft hat Dolga Irene Fröhlich überholt. Kritiker sie begeistert. Sie schreibt Triboisso an der Tribüne. Es war eine Feier, wie man sie hierzulande noch nie gesehen. Räumlich scheinbar unbeschränkt, durchleuchtet vom alten, naiven Volksglauben, dem allermodernste Inszenierungs- und Darstellungskunst stärksten Ausdruck gaben, wurden uns menschliche Schwächen und menschliches Ringen gezeigt. So dargestellt ergreift das Primitivste. Man sah den Tod, den düsteren, schwarzen, hoch oben an der Mauer der Basilika, in schicksalsschwerer Unbeweglichkeit stehen und rufen. Man sah ihn durch das Tor schreiten und vor das 300-jährige Barockgeländer der Freitreppe treten. Die Sonne schien hell dazu. Die Vöglein sangen so lustig und wollten nicht stille sein. Und doch ward einem bange. Eine Orgel spielte, irgendwo versteckt. Alte Glocken läuteten tief und schwarz. Der Kritiker vom Wort, wahrscheinlich nächste Pierre Grégoire, als genauso wie Triboisso überwältigt vom Klang von den Klacken. die dem ganzen Dauer von einem religiösen Akt ging. Ja, welch ein Spiel und welche Wirkung, wenn die Glocken der Kirche läuteten, dumpf und schwer und bang, und ins Spiel einen lang hinhallenden Klang der Wirklichkeit warfen, der uns mit einem Male stärker erregte in seiner Unausdeutbarkeit als das harte, nackte Worte des Todes und das Theater so zum Gottesdienst werden ließ, dass es keinem Ergriffenen einfiel, die Hand zum Beifall bekunden zu rühren. Es wäre ein Heiliges zerklatscht worden, und dafür war es viel zu schön und zu kostbar. Dori war raus, als hier begeistert vom Sitt. Es ist, als sei der Ort geschaffen, nur für dieses Mysterienspiel. Prunkhaus des Prassers Jedermann ist die Abtei. Links liegen seine Lustgärten, und die sind Wirklichkeit. Rechts ragt die Kirche ihre hohen Türme empor. Und auch die Kirche, sie vor allem, gehört ins Spiel. Der Raum ist weit und trägt die Stimmen gut. Und wenn die Geheimnisvollen, Unsichtbaren rufen, werfen sie wirklich Wellen von Unheimlichkeit an die Ufer der lauschenden, erschrockenen Seelen. Hier fühlt man die Macht des Todes ganz und die herrliche Gewalt der fernen Engelsstimmen in unsagbarer Wirksamkeit. Das Dürschel, die unsichtbar bleibt, an einem Dürschel von der Basilika Kasin, die ob sie kon genau aufhängt mit Spielen, wird nicht nur ein Tribuasso, mehr auch nach viel anderen Spektateuren integriert. Letzte Woche Wort verrät ist, dass die Firma Telefunken nicht möglich gemacht hat, indem sie dem Regisseur Paul-Walter Jakob die modernsten Hilfsmittel der heutigen Technik zur Verfügung gestaltet. Der Bühne war ein Mikro installiert, die via ein Verstärker ein Regieraum an der Abtei, ob ein Lautsprecher am Duxal von der Basilika ging, an dem Chor, an dem Organist Max Menager möglich gemacht und für am richtigen Moment ihren Ersatz zu fangen. Weil aber der Chor am Dürschel, ob auf von der Bühne zu hören gewischt wären, gewohre Mikro an der Basilika installiert, die den Gesang am Dürschelspiel abgeholt, ein zweites ganz spezielles Mikro, wo zusätzlich ein No-Hall, wie ihn an den Kirchen üblich ist, produziert. Über die kamouflierten und der Bäusewand von der Basilika installierte Lautsprecher gehen so Dürschelspiel an den Chorgesang auf Bühnenbrücht irgendwo versteckt. Der 6. Juli geht es weiter mit dem Faust von Goethe. Von Lo un fährt von all vier Stellungen ein Bus von der Firma Zitter aus der Stadt auf die Eschternacher Festspiele. Billets kann ich vier bestellen bei sämtlichen Reesbüren am Land. Beim Eschternacher Verschönerungsverein, aber bei der Papeterie Bursch zu Eschternach. Die Leute sollen noch drun denken, warm Kleider unzudun, an eventuell eng Decke mitzubringen. Besonders gefällt dem Kritiker von der Obermosel-Zeitung, de Walter Sofke, der Regie gefeuert an die Rolle vom Faust überholt hat, an Elisabeth Eschbaum an der Rolle vom Gretchen. Man bewundert immer mehr bei diesem Künstler die Schnelligkeit, mit der er sich den verschiedenen an ihn herantretenden Situationen anpassen kann. In einigen der Szenen war er unübertrefflich, so zum Beispiel in der Szene, wo Margarete eingekerkert worden war, dann in der Kerkerszene selbst, wo auch seine Partnerin Elisabeth Eschbaum sich selbst übertraf. Großen Andruck wurde auch die grandios Beleuchtung gemerkt, die verschiedenen Szenen in das rechte Relief stellten. Besonders wirkungsvoll wirkten die großen Scheinwerfer auf die alte Barockfront des fürstbischöflichen Palais. Doch wäre es im Interesse der Wirkung, die Beleuchtung während der Darstellung zu unterbrechen und dürfte sich nur auf die Beleuchtung der einzelnen Teile der Bühne beschränken. Wie auch schon beim Jedermann, durch Kontribution von den Eschternacher extra betont. Chöre und Einzelgesänge unter Herrn Bisenius waren vorzüglich. Und Herr Menager gebührt das Lob, dass er mit der Orgel die Darstellungskunst der Schauspieler würdig unterstützte. Besonders bei den Massenszenen, durch regelmäßig auf die Eschternacher zurückgegriff, die auch gerne mitgemacht, wie die besten bekannten Eschternacher Bäcker Marcel Lorenz immer bestätigt wird. Mit dem großen Erfolg geht eine Spezialvorstellung vom Faust für die Schüler vom Eschternacher College angekündigt an eine Zweitopferung für den 13. Juli. Du wünschst Mustopa, Le Nozze di Figaro vom Mozart, noch haben auf den 18. Juli verrückt gehen. An den Zeitungen gibt es groß angekündigt. Die mit großer Spannung erwartete Mozart-Oper »Die Hochzeit des Figaro« geht Donnerstagabend präzis 20 Uhr in Szene. Orchester 30 Mann. Autokar Zither fährt 18.30 Uhr, Abreisebüro Zither. Prominente Opernkräfte werden sich an diesem Abend erstmalig in großen Partien vorstellen. Völlig neuartige Inszenierung, glänzende Ausstattung an Kostümen, Rokoko-Perücken, Dekorationen. Äußerst reizvoll dürften die großen Kinderballetteinlagen, einstudiert von der Ballettmeisterin Rückelsberger, sein. Schon und gerehnt wird, an Dopern um dritten Akt wird müssen aufgebracht gehen, gauf die Hochzeit des Figaro ein großen Erfolg. Auch heiver schlohen sich Kritiker mit Luf. Es war eine Lust zu schauen, eine Lust zu hören. Es ist undenkbar, dass etwas natürlicher in den Rahmen der Echternacher Freilichtbühne passen könnte, als gerade Figaros Hochzeit. Da wird ja jene Zeit lebendig, wo die Fürstenherrlichkeit der Echternacher Mönche sich in Schlösser, Schlösschen und Gärten für ihre Lust zu leben schuf. Besser als mit den Mozartschen Klängen und jedem Unterton von Beaumarchais könnte das Dornröschen Abtei nicht geweckt werden, das damals noch nicht recht zum Leben gekommen war, als es für ein Jahrhundert dem Schlaf verfielt. Aber wenn der Umfang noch nettlich skeptisch waren, so gaufen auch sie vom Publikums erfollig überwältigt. All vier Stellungen waren ausverkauft. Und auch der Staatsminister Joseph Besch, Grand Duchesse Charlotte und der Prinz Felix haben sich natürlich los, für die Figaros Hochzeit ob ihr danach gucken zu kommen. Die Echternacher Festspiele, das kann man jetzt ruhig behaupten. Man kann jetzt auch gestehen, dass man zu Anfang nicht allzu optimistisch war, haben sich durchgesetzt. Sie haben das Wesentliche, ihr Publikum. Und es ist zu hoffen, dass dieses zufriedene Publikum die Funktion des rollenden Schneeballs erfüllt, damit die Echternacher Festspieler nicht nur lebensfähig, sondern zu einer glanzvollen Sache werden. Als ich von den Höhepunkten gehe für den 24. Juli, dem Nikolaus Felter sein Stück Griselinde, und hat die Regie von Georg Braun angekündigt. 150 Akteure waren auf der Bühne. Aber bei der Opferung die Wort Sprangprozession ein wichtiges Rolle spielen. Griselinde von Nick Felter war 1901 entstanden, aber auch 1918 von Alfred Kowalski vertont. Das Stück spielt am 13. Jahrhundert am Müllerdal und zu Ersternach. An am Mittelpunkt steht Griselinde, durch vom Raubritter Hugo von Heringen. Mam vom Griselinde als tot, an de 14 Jahre alle Bruder Willi als zwar stark, mir geistig zurückblieben. Wie Griselinde sich an den nettadlischen Hans vom Geierhaft verläuft, steibt de Papp sich gegen so eine Mesalliance. Für hier könnt nehmen den adlischen für sich durchstraf froh, und zwar der Ritter Wolf aus der Fields. Den als aber am Gegensatz zu dem sensiblen, intelligenten, an Literatur begeisterten Hans, ein kahlen, ungebildeten, an hannaheltischen Mann. Peistens, der bei der Sprangprozession, könnte zu einem tragischen Tischfall. Wie Griselinde dem Hans, den als Spielmann in der Prozession teilgeholt, ein Becher mit Wasser riecht, sticht der Ritter Wolf ihm ein Dolch an den Rücken. Den Hans versichert sich zu verteidigen, er verletzt die Vielzahl mit einem Schwert und der Schiller. Er geht festgeholt und muss am Kloster auf seinen Prozess werden. In der Zwischenzeit berät der Papp die Hochzeit vom Griselinde mit dem Wolf hier. Wie den Hans, der vom Willi gewürget, lief er fort aus dem Kloster, rennt an den Müllerdal, er klotert die Mauer herab von der Heringerburg, oben aus auf einem Fels, wo die Griselinde am Braut gezeigt steht. Mit kaum als hier in Urwin ukomm, stürzt sich der Wolf ob hin, er stößt hin an Griselinde, er ruf an den Tod. Allerdings wird er nicht mit dem Willi gerechnet, die sein Schwester reichen will, an den Wolf ersticht. So zumindest war es an der Originalversion. Lo aber hatte Nick Felter das Stück umgeschrieben, aber an einem Happy End ausgurgelos. Der Fielsruf an den Tod fallen nicht mehr, den Hans an Griselinde, mit dem Wolf an den Willi. Wäre bislo als Sticker konsensfähig, so ist das beim Nick Felter nicht unbedingt der Fall. Am Tareblatt schreibt den Emil Marx ein Beiseverriss, er sieht, so ein Jugendsünde eines literarischen Oberlehrers hätte nie dürfen an das Programm abgeholt gehen. Nein, Kinder, so geht das nicht. Es genügt wirklich nicht, dass einer in sein Drama pfiffig die Springprozession und der gleiche Mätzchen von Lokalkolorit hineinstochert, damit es sich auch schon dem Programm der Echternacher Festspiele aufdrängt. Festspiele müssen eine saubere, würdige Sache sein. Wer Festspiele sagt, sagt Qualität, nicht Konjunktur. Man darf es die Darsteller nicht entgelten lassen, dass sie diesmal nichts geleistet haben. Sie haben Unsägliches geleistet. Ihr Können verleugnet. Man hat sie gezwungen, Menschen darzustellen, die keine Menschen sind. Sätze zu sprechen, in denen kein Inhalt zu füllen ist. Man hat es unternommen, Künstler auf das Niveau der Vereinshausmimen herabzuzwingen. Welche Zumutung für ehrliche Künstler, in Rollen aufzutreten, in denen kein Tropfen wahrhaften Lebens pulst. Die Echternacher allerdings, die ihre Springprozession auch mal im Hochsommer sehen wollten, kamen auf ihre Kosten. Es wurde tatsächlich gut gesprungen. Leider bringt auch der beste Regisseur es nicht zu Wege, ein unorganisches Nebenher in den Gang der Handlung einzubauen. Nicht gerade so streng waren Kritiker an den ärmeren Zeitungen. An der Obermosel-Zeitung zum Beispiel lese man, mit der Griselinde hat sich die Direktion von den Festspielen und eine schwierige Aufgabe rugewohnt. Hier drohten erkennbare und versteckte Klippen. Aber dieselben konnten fast restlos bemeistert werden. Und dank der großen Bühnenfertigkeit der Künstler wurde der Abend ein voller Erfolg. Nicht nur für sie, sondern auch für den Dichter, der der Aufführung beiwohnte. Speziell Sprangprozession, für die per Zeitungsannonce Leitgesicht goofen, die Mattmärche wählten, goof ganz kritisch in der Lupe geholt. Als man von Ferne die Töne der Litanei und die Melodie des Prozessionsmarsches hörte, da wurde einem bang, ob sie es schaffen. Und das Wagnis gelang, es gelang sogar meisterhaft. Würdig und ernst schritt die Prozession durch den Klosterhof. Das Echo der Litanei hallte zwischen den alten Mauern. Wie gebannt war die ganze Zuschauermenge, ob dieses Schauspiels, das in dieser Aufmachung nur in Echternach, im Schatten der Basilikatürme, sich abrollen kann. Allerdings haben Kritiker alle gut bedauert, dass der Schluss ganz abrupt kam, an das die wichtigste Szene am Klostergurt um Anfang vom dritten Akt wäschgelos gewährt. Also, verehrte Spielleitung, lese mal am Echternacher Anzeiger, lassen Sie die Schülerlein des heiligen Benedikt im Hofe Ihrer Abtei zu Worte kommen. Und überhaupt, wo blieb Kowalskis Musik? Machen Sie doch aus diesem Stück einen Glanzpunkt der Festspiele, statt es so zu spielen, als ob Sie nicht recht wollten. Sonst müssen wir mit dem hochwürdigen Pater Abbas sprechen, bei unserem Zorn. Auch der Nikolaus Welter, die sich nun im zweiten Akt feiere gelost hat, war es nicht zufrieden. Den Dachdrop hörten Walter Eberhard an einen Brief hier geworfen, hier gebe in dieser Heimatdichtung gegenüber etwas an Liebe fehlen lassen. Wann hier die Welter ein Prof gesehen hat, wer hier ob kein Fall d'accord gewirscht, Klostergartenszene wegzulassen. So wie es gestern geschehen ist, wurde der dritte Akt richtig erdrosselt. Die Zuschauer wussten nicht einmal nach Schluss, ob sie gehen sollten oder noch bleiben müssten. In solcher Form wird Griselinde nicht mehr gespielt. Wie auch ohne Griselinde gehen Festspieler munter weiter. Immer mehr Leute kommen, an ihr auf den Sitzplatz gehen nur Stuhlplatz nur geboten. Die ist dann nachher scouten, die holen Charge für den Platzanweiser. Zusatzvierstellungen von jedermann auf der Hochzeit des Figaro gehen angekündigt. Der Neuvi Friedrich drehte Filme über die Festspieler, den am Vierprogramm vom Cine Capitol an der Stadt gewiesen wird. Die Spielzeit wird verlängert. Und als zusätzlich Stück geht Operett das Drei-Mädel-Haus vom Harry Berti über die Amouren von Franz Schubert an das Programm abgeholt. Beim Nachtlager in Granada von Konradin Kreuzer kriegt der Lützburger Tenor Otto Niedner die Gelegenheit, sein Talent in der Beweis zu stellen. Ein zweites Konzert an der Basilika, wo der Organist, ein Maître de Musique vom Echternacher College, Max Menager, den Urgelkonzert Nummer 10 vom Händel spielt, an der Bariton Andreas Böhm begleitet, wird von den Echternacher an den auswärtigen Gästen heisch appreciiert. Aber auch mein Lichtkast wird geboren. Ein bunter Abend wird der Künstler die Gelegenheit, die ganz Bandbreite von ihrem künstlerischen Können zu weisen. Besonders gefallen hat Dolga Irene Fröhlich. In wirklich meisterhafter Weise trägt sie die Chansons vor, hieß es an der Obermosel-Zeitung. Aber es ist nicht bloß Diktion. Sie rezitiert in Bewegungen mit den Händen, mit den feinen Fingern, mit dem ganzen sehnigen Körper und vor allem mit einem erstaunlich bemerkenswerten Temperament. Schließlich luden der Verschönerungsverein, Direktion für die Festspieler und Union Gastro gemeinsam ob Sommernachtfest an den Stadtpark an. Attraktionen ersten Ranges, Überraschungen aller Art, Serenaden und Gondellieder auf dem Wasser, Tanz auf dem Rasen, buntes Programm, große Lampion-Polonaise, 11 Uhr nachts, Wahl der Sommerkönigin von Echternach, Jury, das Publikum, Buffet, Eintritt frei. Über 2000 Leute sollen an den festlich illuminierten Park kommen sehen. Als Sommerkönigin wird Holländerin an Offers von Den Haag gewählt. Den 1. September geht das Festival aufgeschlossen mit demselben Stück, dem Jedermann mit dem Festspieler angefangen hat. Bilanz kann sich weisen lassen. An 2 Main Covid, 7-mal der Jedermann, 5-mal Figaros Hochzeit, 3-mal der Faust, 3-mal 3-Mädelhaus, 3-mal Iphigenie, 2-mal Nachtlager auf Granada, 2-mal Traviata, Emol Griselinde an 2 Kirchenkonzerten. Eine Wiederholung, ein Jahr mehr spät, stammt ihm noch scheinbar nicht mehr am Weg. Nach dem großen Erfolg von den ersten Echternacher Festspielern hätte ich ja eigentlich gemerkt, es geht mit demselben Elan weitergehen. An eine zweite Edition wie geplant. Geplant war sowohl, mehr zur Durchführung kommt nicht. Schon am September 1935, wie die Komödie eine zweite Spielzeit angefangen hat, sind eine ganze Reihe von Problemen abgetaucht. So gibt es innerhalb vom Ensemble Reibungen und Spannungen. Schon während der Festspieler waren sich Claire Schimmel, die Freundin von Walter Eberhard, und Didi Tröder, die Frau von Paul Walter Jakob, an Tor geraten. Bei einer kurzfristig abberufenen Prof, den 11. August 1935, kommen zu mir klar. Wie Didi Tröder reklamiert hat, die Regieanweisungen von Paul Walter Jakob geben nicht respektiert, soll Claire Schimmel ausfällig gesehen und gesagt tun, sie stänkern immer hinten herum. Jeder kennt sie hier und weiß, was er von ihnen zu halten hat. So jedenfalls schreibtete Paul Walter Jakob an einem angeschriebenen Brief und Walter Eberhard. Mit dem hat er nicht genug. Auch hier selber fühlt sich beleidigt und protestiert. Zu einer solchen Äußerung gegenüber meiner Frau, die in freundschaftlicher und wahrhaft kollegialer Weise zu einem lächerlich geringen Honorar als Gast kleine Rollen in ausgezeichneter Weise durchführte, gibt weder der direktoriale Brautstand noch die Herkunft vom Stuttgarter Rundfunkchor noch die künstlerischen Leistungen Fräulein Schimmel einen Anlass, geschweige denn ein Recht. Ein Rapport von den Schauspielern über die memorable Prof stellt er klar, dass Didi Tröder war, der durch sein Verhalten Missstimmung provoziert hat. Resultat, Didi Tröder zieht sich zurück, aber nicht mehr mit dem ersten nachher Festspieler zu tun haben. Mit der Programmation wurde dann der neue Saison auch nicht so richtig geklappt. Der Paul Walter Jakob hat reklamiert, dass der Walter Eberhard hier beim Schwaff und der Stecker nicht Matschwätze gelost an das neue Programm ohne vorherige Besprechung und Presse gehen hat. Die ausgewählte Stecker hat noch nicht unbedingt dem Guff von der Lützbäuer entsprach, der gegen die Vergewichtung von deutschen Stecker protestiert hat. Lützburg wird zu der ewigen dreisprachigen Land und der Batti Weber an Albert Höfler in Diskussion geworfen. Und dafür müsste das sprachlich Gleichgewicht auch an der Theaterprogrammierung herumspiegeln. Ein dreisprachiges Publikum verlangt französische, deutsche, mundartliche Vorstellungen, Opern und Operetten in den drei Sprachen, mit Belieferung über die drei Grenzen herüber, sodass die stehende Truppe für kaum mehr als 3 oder 4 Aufführungen in Betracht käme. Die jüdische Community ihrerseits wird nicht akzeptiert, dass die Komödie die 2 Saison zeitgleich beim Laubhüttenfest angefangen wird. Schließlich gehen einfach zu viele Stecker programmiert, sodass nicht mehr genug Zeit bleibt für seriöse Proben. an Qualität von den Opferungen gelitten haben. Der Louis Beicht, den Musik für dem Edith Röder sein Theatersteck Prinz Übermuts Fahrt ins Märchenland geschrieben hat, hat sich über die Schlamperei und die Unprofessionalität von den Musikern beim Walter Eberhard beschwert und umgedreht, er darf nicht mehr mitmachen, wenn sie nicht mehr seriös und sach Rugo geben. Da meine Befürchtungen betreffend der Ausführung meiner Musik zum Märchen von Edith Röder sich leider als nur zu berechtigt erwiesen haben, möchte ich Sie bitten, für die folgende Aufführungen dafür Sorge zu tragen zu wollen, dass meine Komposition eine würdigere Interpretation erfährt. Zur Wahrung meines guten Rufes als Komponist sehe ich mich daher gezwungen, die Herausgabe der Musikstimmen zu verweigern, falls ich nicht vorher die Gewähr habe, dass mit der Ausführung derselben ausschließlich Musiker betraut werden, die der ihnen gestellten Aufgabe voll und ganz gewachsen sind und die sich wenigstens vor einer öffentlichen Aufführung der Mühe unterziehen wollen, ihre Stimme gründlich zu studieren. Zum Schluss ging alles drinnen an drüber. Für Banditen im Frack von Fred Heller an dem Adolf Schütz stand Trupp ohne Regieanweisungen do, aber ganz auf sich selber gestellt. Die Aufführung war völlig unvorbereitet, textunsicher bis zum Exzess, ohne jede Regie, da Eberhard diesmal nicht einmal mehr die Stellprobe gemacht hat, sondern wir untereinander ausgemacht haben, wo und wie wir gehen und stehen. Die Aufführung wurde in 3 Tagen herausgebracht und war eine irrsinnige Nervenzumutung für uns alle, schreibt Paul Walter Jakob und Elisabeth Eschbaum, das Verkanz an Holland gemacht wird. So gut Wort wird gemerkt, dass Hayep es nicht gestimmt wird. Es fehlten Drang, Tempo und Eleganz. Grise Monasch war zu weich und farblos. Jacques Arndt manchmal zu steif, Georg Braun zu nervös. Es schien, als spielten die Darsteller aus einer unzerbrechlichen Kühle heraus. Kein Wunder, wenn dann Spektateuren wäsch bleiben, aber bei Maria Stuart nach knapp 100 Leuten am Saal sind. Am schlimmsten aber waren die finanziellen Probleme. Eigentlich waren sie schon unter erster Saison offensichtlich, aber am Auftrag von Walter Eberhard hat sich der Paul Walter Jakob zuversichtlich gewesen und hat versichert an der Luxemburger Zeitung, den ökonomischen Nutzen für so eine Entreprise für Lützburg nachzuweisen. Von 150.000 Franken, die Komödie zu Lützburg umsetzen gab, wären 100.000 für den Grand Duché. Am Vergleich zu den Riesenzahlen moderner Wirtschaftsgroßbetriebe wird dazu ein Klängzum, aber in der Gesamtwirtschaft des Landes hätten sie eindeutig Ankurbelungswert. Nur an Noe hat sich herausgestellt, dass die Komödie mit den ersten nachher Festspieler ein Biersch von Schulden an der Los hat. Sie stangen an der Kreide bei der Transportfirma Misch a Weiland, bei den Dreckereien Manta nach Animax, beim Elektriker Guillaume, bei der Plakateierfirma Ungeheuer und beim Corossier Ferring. Vom November 1936 konnte Walter Eberhard Schauspieler nicht mehr regulär bezahlen und sie gaufen hingehalten, wie Grete Schlesig-Hoffmann es ganz anschaulich schildert. Am ersten Gagetag, den 31. Oktober 1935, erklärte er, er könne der Bankfeiertage wegen nicht auszahlen. Wir sollten uns bis zum 4. November gedulden. An diesem Tag erfolgte aber auch keine Auszahlung, nicht einmal ein Wort der Entschuldigung. Wir erhielten stets nur Account-Zahlungen auf unsere Gagen, die sich manchmal sogar nur auf 5 Franken beliefen. So wuchsen die Rückstände. Ob Vermittlung vom Lützeburger Affekot Victor Botzer die Verträge abgesagt, an denen sich der Walter Eberhard verbindlich verpflicht, den Schauspieler dazu bezahlen, was hier in der Schule ist. Mir auch das hält er dann, und Elisabeth Eschbar wie sehr den Klo beim Griecht. An ihrer Verzweiflung berief sich Grete Bittner auf ihren Katholizismus, erwähnt sich der Kollegsdirektor Nikola Götzinger, für von ihm zuen, für ein Zugsbillet auf Wien zu kriegen. Das Glück hat uns verlassen, trotzdem wir das Beste wollten und gaben. Wie Schiffbrüchige fühlen wir den Boden unter unseren Füßen schwinden und unsere Stimmung ist verzweifelt. Das frohe Künstlervölkchen von Echternach hat das Lachen verlernt. Eine hilflose Schar nervöser, zermarterter Menschen wartet von Woche zu Woche, von Tag zu Tag auf irgendein Rettungsboot. Vergebens. So sehr wie möglich zieht der Verschönerungsverein von erster Nacht Brems. Er will nicht mehr von Festspielern wissen. An der Sitzung vom 20. Januar 1936 wird beschlossen, In Anbetracht des großen Defizites der letztjährigen Freilichtspiele, in Anbetracht, dass der Verein auch für ca. 8.000 Franken in Mitleidenschaft gezogen wurde, obschon alle finanziellen Verpflichtungen von vornherein abgelehnt worden waren, wird einstimmig beschlossen, sich mit der Direktion der Festspiele überhaupt in keine Unterhandlungen mehr einzulassen. Die finanzielle Fiasko wie eigentlich vorausgesehen gewischt, schreibt der Polizist Magirus, der den Auftrag hat, der Staatsanwaltschaft regelmäßig Rapport über die Komödie zu machen. Jeder denkende Mensch musste vorsehen, dass das Unternehmen sich nicht rentabel gestalten konnte. Trotzdem hielt Ries, also der Walter Eberhard, daran fest. Nicht gerade so streng wird der Schauspieler Ernst Hartmann gegeiert. Für hier hat sich der Walter Eberhard verkalkuliert, weil hier eine Spendebereitschaft von den Lützburger falsch angeschätzt hat. Hier hat mit grenzenlosem Optimismus das Theaterunternehmen groß aufgezogen, hoffend, dass Staat, Gemeinden und Private das Unternehmen in solch reichem Maße subventionieren würden, dass es für ihn noch ein gutes Geschäft werden würde. Egal wie, die Schulden müssen bezahlt gehen. Der Polizist Magirus weiß zu berichten, die jüdische Kommunität hat die eng oder eine Rechnung bezahlt. So wurde von dieser Seite im Hotel Select die Verpflegungskosten der dort untergebrachten Schauspieler bezahlt. Auch der Staat soll einzeln Schulden überholen. Dann würde der anderen denen, die an die Schweiz emigrieren wollten, Zugsreis bis auf Zürich bezahlt. Bei weitem die meisten Schulden gehen von zwei besser gestalteten Lützebäuer bezahlt, die sich mit Schauspielerinnen von der Komödie ugefremd bzw. Verhältnis ugefangen hatten. Dem Schauspieler Leopold Horowitz als die unkonventionell für mit Schulden umzugehen peinlich. Es ist eine Schande, bei einer Truppe engagiert zu sein, deren weibliche Mitglieder gezwungen sind, nachts mit Männern zu schlafen zu gehen, um etwas zu verdienen. Soll hier dann ein Gespräch mit seiner Lokatärin gesucht tun. Wie sichert ist Lola Rösner, dass man Direktor von der Parfumsfabrik Geischer liiert das. Rösner verstand es, denselben so in seine Garne zu verstricken, dass es ihm scheinbar unmöglich ist, sich wieder zu befreien. Sie ist eben dabei, ihren Liebhaber bis zum Weißbluten auszubeuten, steht am Bericht vom Polizist Magirus. Den zweiten, die berät vor Sue 40 Strecken, waren Industrielle von Beteburg, mit dem die Elisabeth Eschbach befreundet war. Die 40.000 Franken, die auf dem man näher zur Summe kommen waren, konnte Walter Eberhard aber nehmen an der Bedingung, dass 7% von den Zinsen für jeweils 20.000 Franken und Lola Rösner an die Elisabeth Eschbach geben gehen. Schlecht geht es aus für die Ersternacher. An einem Brief von Maisi Neuen und Paul-Walter Jakob, 1937, den 12. April, gibt man gewohnt, dass der Walter Eberhard eine ganze Reihe von Schuldscheinen los wird, dass die Ersternacher zwei Jahre später noch immer an der 1935er Schuld zahlen, an das Scheuer wegen derselben, höchstwahrscheinlich Bewilligung von einem Kredit ohne die nötigen Garantien von der Interbank geflohen ist. Weil Maisi Neuen selber den Paul-Walter Jakobsen honorieren, für den sie Musikkritiken am Wort verwalt, darf sie mit seinem Abverständnis dort auffallen, was auch sie viergestreckt hat, sodass sie irgendwann kitt waren. Alles, was wohl nicht zurückbezahlt ging. Weil wie Walter Eberhard 1946 dem Viktor Botzon von Haifa aus schreibt, ob es keine Möglichkeit gäbe, plötzlich zurückzukommen, wird dem Karl Schöller gewiesen, angemengt, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 5 mars concernant votre demande de rentrer et de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg. Avant d'aborder cette question, je vous prie de bien vouloir régler toutes vos obligations financières laissées au pays à votre départ, et cela au taux de 1,25 franc pour 1 franc fixé par la loi du 14 octobre 1944. Auch ein zweiter Kurier, an dem der Walter Eberhard sich spritzt, hier wir der erste und einzige gewirscht, der doch den Festspielgedanken aufkommen ließ, heute Viktor Botzer nicht von seiner Position aufbricht, an ihren erinnerten Eberhard und sein Debt privé, die Rest erregle. Am Rückblick stellt sich die Frage, wie es mit den Schauspielern weitergegangen ist, aber die Festspieler Lützburg an erster Nacht bricht tun. No einem kurzen Operettenauftritt an der Galerie Royale Saint-Hubert zu Brüssel wanderte Walter Eberhard a Palästina aus, während Paul Walter Jakob ein Engagement zu Teplitz-Schönau an der Tschechoslowakei unhält und Juno Südamerika aussteuert, wo hier eine freie deutsche Bühne Buenos Aires gründet. Den Ernst Hartmann und Helene Konchewska bleiben zu Lützburg. 1935 bestieht Helene Konchewska sich beim Lützburger Coiffeur René Taverne, mit dem sie den 10. Mai 1940 an die Evakuation geht. Nun kriegt mischt Koppel Taverne ein Pelzgeschäft an der Stadt Lützburg ab. Die Chance wird Ernst Hartmann nicht. 1940 flüchtet er von Lützburg aus Frankreich, wo er im Oktober 1942 zu Marseille von der Gestapo verhaftet und an ein Vernichtungslager in Polen deportiert wird. Elisabeth Eschbaum geht zurück auf Wien. Zusammen mit Leo Epp, 1936 ihre Mann, gründet sie zu Wien den Theater Kleine Insel am Parkring, den aber nur im Anschluss von Österreich müssen zumachen. Dolga Irin Fröhlich hält ein Engagement in der Schweiz und aber steht da ein Hotelier. Hier durch der Margit kennt man den im Kindertransport an England. Aus der Sicht von den Schauspielern gibt es nicht viele Enttäuschungen, aber auch Positivelemente. Sowohl der Jacques Arndt wie Elisabeth Eschbaum betonen, dass sie zu Lützburg wichtige Erfahrungen gemacht haben, als Selbstvertrauen, als Selbstsicherheit kruten. Natürlich enttäuschte mich, dass auch Luxemburg eine Art Wanderbühne mit vielen Abstechern war, schreibt Elisabeth Eschbaum in ihren Erinnerungen. Trotz der vielen Arbeit, eine Premiere jagte die andere, tauchten neue Perspektiven auf. Politische Gespräche mit den Kollegen. Entgegen der bisher geübten Sitte, das Theater als Nabel der Welt zu betrachten, nahm ich jetzt Anteil an den Ereignissen des Weltgeschehens. Die Erfahrungen und ein freieres Denken machten mir Mut. Auch der Jacques Arndt erinnert sich Gero Lützburg. Auf Rekommendation von Georg Braun sollte hier bei der Komödie als jugendliche Liebhaber erklammen. Ich war begeistert, mein erstes festes Engagement, mein erstes Auslandsengagement, der erste Sprung in die Welt, viele erste Rollen, ein freundschaftliches Ensemble und die mich so begeisternde Atmosphäre des Landes, wo alles anders war als in dem komplizierten Zwischenkriegswien. Wie Komödie hört mich in Abherrlichung Jens Rigopfin. Er fühlt sich gestärkt durch seine Experienz zu Lützburg akut, vielleicht weil ich sicherer auftrat, einige bessere arbeiten. Ein zweiter Kehr könnt ihr 1938 auf Lützburg, wo hier von einem Hilfskomitee an Empfang geholt, an Frankreich geschleust wird. Von da aus geht es weiter an Südamerika, zufälligerweise demselbe Schiff wie der Paul Walter Jakob, allerdings ohne, dass er von dem anderen weiß. Lützburg wird in doppelter Form Schicksal verknüpfen für sein Leben gewesen, schreibt ihn. Und dürfen gefühlen sich dem Land, ob Liefzeiten verbunden fielen. Wer da für Hund Festspieler erst danach an Lützburg brüht, außer Schulden. Aus der Perspektive von Haut geht deutlich, dass 1935 das Festivalspotenzial von Irsternach entdeckt gauf. Kein Wunder, dass immer im Versicht gauf, zu Irsternach ein Festival auf Bein zu stellen. Ganz allgemein kann ich sagen, dass gerade am Kulturbetrieb die deutsch-jüdischen Immigranten zu Lützburg von 1933 bis 1940 einen dynamischen Faktor durchgestellt haben. Ein echt professionell Theatertruppe gauf auf Bein gestellt. Unbekanntes gauf geboren, an innovativ Techniken gauf experimentiert. Lützburger kommen an den Genuss von professionell gespielten Theaterstücken, wie sie es bis lohnt nicht kaum tun. Dabei kommt auch nach den ein oder anderen, wie zum Beispiel Margot Fritz, echt Bühnenerfahrung sammeln. Nach Jahren wie spät waren Theateropferungen von den Irsternacher Festspieler Tlat und der einer Gastspieler gemoßgaufen. Wie den 2. November 1937, den ersten Lehrertag von der Stadt Lützburg, mit einer extra Vierstellung vom Goethe-Sänger Iphigenie auf Tauris aufgeschlossen wird, fand Leistung von den Schauspielern vom Stadttheater Trier kein Genot beim Kritiker vom Tageblatt. Wir haben eben Iphigenie während der Echternacher Festspiele gesehen. Und das war doch was anderes. Das große Problem von den Irsternacher Festspielern von 1935 war, dass sie trotz ihrem hohen Ausspruch nicht von den Irsternacher oder den Lützburger, sondern von Friemen gedroht waren. Es blieb eine Initiative von Bausen. der enger seit begeert applaudiert, op der anderer seit mat Misstrauen verfollegt. Meier folech an dürfe auch méi eng lang Liwensdauer hat eng Initiativ wie de Festival International d'Echternach den Musik an den Mittelpunkt gestaltet, am a Tölle vum Cyprien Cazaris als musikalische Leader op Chim gesagt huet. Auf an diesem Festival, nach 43 Jahren, die er zugemerkt hat, als der Festspielgedanke zu erster Nacht nach langem Tod. Er wird in neuer Form, mit neuen Leuten, mit neuen Ideen und Allianzen immer bestehen. Das jedenfalls soll heute Abend als Wunsch sein. Thank you.